Willkommen zum Bayern 2 Budapest Magazin. Über die ungarische Donaumetropole berichten heute Harriet Ferenczi, Carla Engelhardt, Ralf Borchardt und Stefan Oschwart. Am Mikrofon begrüßt Sie Anke May. Budapest ist heute das Ziel der Reise. Die Stadt an der Donau, die ihre Schönheit und ihre Widerspenstigkeit nicht zuletzt aus der Lage an einer osteuropäischen Lebensader bezieht. Die Donau teilt die ungarische Hauptstadt in ein hügeliges Buda und ein flacheres Pest. Sie ist der Ausgangspunkt aller Wanderungen durch eine Metropole voller Gegensätze, die den Habsburgern ebenso störrisch begegnete wie den Kommunisten. Budapest war auch im Ostblock anders, eine Volksrepublik, die den Volksaufstand probte und dann irgendwann auch zum Ausgangspunkt wurde für den Fall des Eisernen Vorhangs. Die vielen Seiten dieser Stadt sind heute das Thema. Im Budapest-Magazin wandern wir an der Donau, besuchen einen Mann, der Budapester schustert, suchen nach deutschen Wurzeln und jüdischem Leben, treffen eine Roma-Designerin und feiern auf einem Partyschiff, natürlich bei Nacht. Budapest muss man bei Nacht sehen, damit die strahlende Kettenbrücke und ihre vielen Schwestern mit den schimmernden Spiegelungen in der Donau ihre volle Schönheit entfalten können. Und man muss auf einen Berg steigen, am besten den Burgberg. Man kann aber auch einfach an der Donau entlang spazieren. Harriet Ferenczi hat es getan. Sie ist vor vielen Jahren aus der DDR nach Ungarn gekommen und geblieben. Sie schildert ihr Budapest.
Samstagmorgen in Budapest. Die Stadt erwacht. Sie wird noch von der Hektik und dem lauten Massenverkehr des Alltags verschont. Durch die Straßen flanieren Frühaufsteher, die es nicht eilig haben. Sie genießen die Herbstsonne, passieren die Kettenbrücke, die die Stadtteile Buda und Pest verbindet. Am Ufer der Donau warten Dampfer auf Passagiere und Angler auf den großen Fang. Busse quälen sich hinauf auf den Burgberg, den berühmten Aussichtsturm von Budapest. Wie durch ein gigantisches Fenster erscheint hier das Panorama einer aufregenden, durch die Donau zweigeteilten Stadt. Mit ihren glitzernden Dächern, majestätischen Brücken, prägendem Jugendstil. Zu jeder Jahreszeit ist der Burgberg mit der stolzen Matthiaskirche und der verspielten Fischerbastei, seinen romantischen Hinterhöfen und Souvenirläden fest in Touristenhand. Ich als Wahlbudapesterin meide den Trubel, besuche den Burgberg nur selten, schaue mir den Wächter über der Stadt lieber von unten an. Von der Terrasse eines Cafés auf dem Donaukorso bestelle einen Cappuccino, David Merker leistet mir Gesellschaft. Der 30-jährige, sportliche junge Mann mit den dunklen Locken organisiert Stadtspaziergänge mit seinem Team namens Hosszú Lépés, übersetzt langer Schritt. Wir konzentrieren uns nicht auf die üblichen Sehenswürdigkeiten, die großen historischen Gebäude, sondern auf die Menschen, ihre Geschichten. Unsere Touren meiden ausgetretene Touristenwege, den Trubel der City, wollen dennoch aber eine lebendige, clevere Stadt zeigen. Denn Budapest ist wie eine Katze, die immer wieder auf ihre Pfoten fällt. Auch ich spaziere lieber am Pester Donauufer entlang, vorbei am überdimensionierten, aber wunderschönen Parlament, in dem die rechtskonservative Regierung von Premier Viktor Orban mit ihrer komfortablen Zweidrittelmehrheit regiert. Vorbei an einem erschütternden Denkmal. 60 Paar herrenlose Schuhe aus Bronze, die an die jüdischen Opfer erinnern. Sie wurden von Faschisten an der Donau erschossen und in den Fluss gestoßen. Ich spaziere weiter über den Sabatschak-Teer, den Freiheitsplatz, der durch das umstrittene Besatzungsdenkmal zum Platz der Proteste gegen die Regierung wurde. Wandere zur St. Stephans-Basilika, gewidmet dem heiligen Stephan, dem ersten christlichen König Ungarns. Reiseleiter Peter Ballock.
Da kann man mit einem Fahrstuhl zur Kuppel hochfahren. Das ist ein einmaliger Blick, wenig bekannt. Und was ich besonders toll finde, dass es nicht der gewohnte Ansichtskartenblick ist, sondern man ist im Herzen der Stadt und man sieht ringsum alles.
Als die Schöne mit der Donau zwischen dem Busen beschreibt der Dichter die Metropole, die die Donau wie eine silberne Schleife umarmt. Stolze Brücken überspannen den Fluss. Bei Raschauer Eine Herausforderung für alle autofahrenden Hauptstädter. Meine Lieblingsbrücke ist die Kettenbrücke Lánchíd, die am Abend in einem Lichtermeer von abertausend kleinen Lämpchen erstrahlt. Die vereinte Stadt entstand 1873 durch Zusammenschluss von Buda, Alt-Buda und Pest. Heute ist die Metropole eine moderne Großstadt mit dem reichen historischen Buda und dem modernen, quirligen Pest. Pest bestimmen teure Einkaufsmeilen, protzige Glas- und Marmorpaläste, graue Plattenbauten, Bettler und Obdachlose. Ebenso Armenküchen, die angesichts der steigenden Not mit immer mehr Volldampf arbeiten müssen. Die Váci utca ist die reichste Einkaufsmeile von Budapest. Eine Straße zum Schauen, Shoppen und Schlemmen. Touristen flanieren vorbei an Glitzerfassaden internationaler Boutiquen. Ungarische Geschäfte wurden längst verdrängt vom Nobelboulevard. Auch in das berühmte Café Jabot auf dem Vörösmarty-Platz kehren vor allem Touristen ein oder Vertreter des neureichen ungarischen Jetsets. Budapest mag viele Beinamen tragen. Paris des Ostens, Königin der Donau, Bäderstadt. Für mich ist die Metropole die schwermütige Schöne mit Charme und Eigensinn.
Mehr als 1,7 Millionen Menschen leben in Budapest. Damit ist sie keine der ganz großen Metropolen Europas, aber immerhin schon ziemlich weit oben angesiedelt. Gleichauf mit Wien, der anderen Habsburger Stadt an der Donau, mit der sich Budapest einen Schönheitswettbewerb liefert. Und worauf gerade Wiener besonders neidisch blicken, sind die Schuhe, die aus der ungarischen Hauptstadt kommen. Budapester sind ein Statussymbol. Wer echte, maßgeschneiderte trägt, hat es geschafft. Es gibt viele Imitate. Es gibt sie geklebt und als Massenware im Schuhdiscount. Doch wer in der klassischen Herrenmode etwas auf sich hält, trägt echte Budapester ein Leben lang. Stefan Oswald hat den Schuhmacher Laszlo Worsch besucht.
Die Werkstatt von Laszlo Worsch. Es riecht nach Farbe, Leim und Leder. Das Rohmaterial liegt auf hohen Haufen. Lederlappen mit den typischen Budapester Stanzlöchern. Hersteller ist ein graumelierter Herr, bereits im Rentenalter. Seit über 40 Jahren macht Laszlo Worsch Schuhe, zunächst Damenschuhe, seit der Wende auch die Klassiker, Budapester. Wir leben bis heute davon, dass in Ungarn, vor allem in Budapest, sehr gute Schuhe gemacht wurden, sagt er. Das weiß man eben. Während des Weltkrieges war das so, sogar im Kommunismus. Erst mit der Wende hörte das auf, da sind wir eingestiegen und wir sind heute die Einzigen, die die Tradition hochhalten. Bosch selbst ist nur noch gelegentlich in der Werkstatt, das Handwerk betreiben andere für ihn. Anderthalb Dutzend Schuhmacher arbeiten für ihn. Sie hämmern, nähen und kleben. Ein Knochenjob. Aber echte Handarbeit. Denn Worsch verkauft nicht nur Schuhe, er verkauft Tradition. Wir sehen alte Modefotos, alte Filme, sagt er. Jeder sogenannte feine Herr hatte nur solche Schuhe. Das war selbstverständlich. Heute gibt es das seltener. Wir haben eine kleine Sammlung alter Schuhe. Da gibt es welche, die sind 1928 gemacht. Die könnte man heute noch tragen. Das war ebenso. Fabrikanten, Aristokraten, aber auch die bürgerliche Mittelschicht konnten sich solche Schuhe seinerzeit leisten. Bei Preisen bis 800 Euro pro Paar sind seine Schuhe heute ein Luxusartikel, ein Accessoire für die Eliten. Wer kann es sich leisten, seine Füße bei Worsch auf einem Karo-Papier vermessen und Schuhe nach Maß anfertigen zu lassen? Laszlo Worsch ist diskret, Namen nennt er keine, aber es wird klar, die Elite kauft bei ihm ein. Solche Schuhe kaufen Menschen, die dafür ein Auge haben, sagt er, und natürlich das nötige Geld, also nicht jedermann. Nicht jeder mag ja auch diesen klassischen Stil. Unsere Kunden sind Politiker, Geschäftsleute, Anwälte, Professoren, darunter auch sehr bekannte Leute, die man aus dem Fernsehen kennt, auch ungarische Politiker natürlich. Das Geschäft läuft gut, weil der Markt von Billigtretern überschwemmt wird. Wasch geht einen anderen Weg. Er setzt auf die langfristige Bindung zu seinen zahlungskräftigen Kunden. 3 Jahre lang bleibt er eigene Leisten erhalten für Nachbestellungen nach Maß. Wasch ist eine Marke. In München, Augsburg und auch via Internet bekommt man seine Schuhe und natürlich im kleinen Stammladen in der Budapester Innenstadt. Wir produzieren im Jahr vielleicht 3000 Paar Schuhe. Einen Teil verkaufen wir hier im Laden, einen Teil exportieren wir. Mehr wollen wir gar nicht machen. Wir wollen überschaubar bleiben. Immerhin kann er vom Schuhverkauf leben und er kann damit sein Hobby finanzieren. Laszlo Wasch sammelt moderne Kunst. Die stellt er in einer kleinen Galerie in Westprem am Plattensee aus. Manchmal tauscht er auch Schuhe gegen Bilder. Seine Liebe gilt dem Schönen. Auch bei den Schuhen geht es um Farben, sagt er. Mit dem Polieren, der Pflege werden die Farben noch schöner. Und so findet man auch bei den Bildern eine Harmonie in der Farbzusammenstellung. Das gibt es bei Schuhen wie in der Kunst. Ob Cognacfarben, Schwarz, Altwiener, Budapester, Norweger, Herren und einige wenige Frauenmodelle, das Edelschuhwerk wird in einem winzigen Laden in einer Seitenstraße der Budapester Einkaufsmeile Váci-Utca ausgestellt und verkauft. Die Geschäfte dort führt seine Tochter Eva. Maßgenommen wird auf Karo-Papier mit einem Bleistift. Nach spätestens 6 Wochen sind die Schuhe nach Maß fertig. Dieser Kunde ist sehr zufrieden.
Ich trage die 10 Jahre. Sie sehen immer noch gut aus. Sie sind ungeheuer bequem. Und es sind meine einzigen Schuhe, in denen ich im Winter nicht friere. Wenn Sie überlegen, dass ich so einen Schuh 10 Jahre trage, mit dem gleichen Vergnügen und der immer besser wird, dann ist das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich gut. Sonst kaufe ich 4 Paar Schuhe und zum Schluss habe ich mehr bezahlt wie für 1 Paar.
Die deutsche Geschichte ist immer wieder eng mit der Ungarns verwoben. Vor 25 Jahren zeigte der eiserne Vorhang plötzlich an der Grenze zwischen Österreich und Ungarn Lücken. Die ersten DDR-Bürger konnten ausreisen. Doch das, was Deutsche und Ungarn verbindet, reicht viel weiter in die Geschichte zurück, viele Jahrhunderte. Und es geht weit über das hinaus, was von den Habsburgern nach Budapest getragen worden ist. Der Stadtteil Buda, zu Deutsch Ofen, zeigt noch heute die Spuren der deutschen Besiedelung. Hier findet man nicht nur eine deutschsprachige Universität oder deutsches Bier, hier wird auch Deutsch gebacken. In einer der besten Konditoreien der Stadt. Und das will was heißen, denn Budapest ist stolz auf seine köstlichen Mehlspeisen. Umso wichtiger ist der Besuch in der Traditionskonditorei Rußwurm. Ralf Borchert war dort.
Wer oben auf dem Burgberg von Buda auf das Café Rußwurm zugeht, sieht meist schon von Weitem die Gäste Schlange stehen. Die älteste Konditorei der Stadt ist immer voll. Diese deutschen Touristen machen gerade einen Tisch frei. Hat's geschmeckt?
Sehr gut.
Das ist so eine Russwurm-Vanillecreme, so eine Cremeschnitte. Also es war gut, aber das ist, also man ist satt hinterher.
Drinnen, vor dem Original-Kuchenbuffet aus der Biedermeierzeit, balanciert Bedienung Timia Matrei gerade Milchkaffee und Kuchenteller. Die Cremeschnitte, kurz Cremesch, ist der Klassiker hier, sagt sie. Das ist 50% der Gäste bestellen Cremesch, das quadratische Vanillecremestück zwischen 2 Blätterteigschichten. An zweiter Stelle folgt die Dobosch-Torte, seit 1885 nach dem gleichen Rezept hergestellt. Dann folgen die Strudel, Kirsch, Quark, Mohn oder Apfelstrudel. Aus hiesiger Sicht keine österreichische, sondern eine ungarische Erfindung. Jedenfalls nachdem die Türken die Urform des Strudels in das Gebiet der späteren österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie gebracht hatten.
1830.
Wenn es um Historisches geht, ist er das wandelnde Lexikon. Rußwurm-Chef Miklos Számos in weiße Konditorschürze mit aufgesticktem Namen und Einstecktuch gekleidet. Er führt das Rußwurm seit 20 Jahren.
Rußwurm Vilmos.
Der Namensgeber war Vilmos Rußwurm, der die Konditorei 1884 übernahm und fast 40 Jahre lang betrieben hat, erzählt Samosch. Gegründet hatte sie schon 1827 ein Deutscher, Ferenc Schwabel. Kaiserin Sissi hat hier ebenso ihren Kaffee getrunken, wie viele Jahrzehnte später Arnold Schwarzenegger bei Dreharbeiten in Budapest geduldig in der Schlange stand. Tischreservierungen gibt es nicht bei Miklós Samosch, auch nicht für Prominente, es sei denn, der König von Thailand kommt. Für ihn und nur für ihn hat er schon mal für eine Stunde das gesamte Café gesperrt, nachdem ihn der thailändische Botschafter 2 Tage lang bekniet hatte und schließlich mit dem Hinweis erweichen konnte, wenn das Café königlicher Hoheit nicht überlassen werde, werde er, der Botschafter, entlassen. Stolz zeigt Miklós Samosch die historischen Schwarz-Weiß-Fotos an den Wänden der 2 winzigen Innenräume des Cafés, erläutert historische Marzipanskulpturen in Glasschaukästen und die aus den Gründungsjahren erhaltene Inneneinrichtung. Geleitet schließlich ins Allerheiligste, die Küche, in der täglich die berühmte Vanillecreme zubereitet wird. Aus Milch, Eigelb, Zucker und Vanillestangen, aufgelockert im Nachhinein durch geschlagene Sahne. Und dann ist da noch der Stammgast, auf den Miklós Samosch besonders stolz ist, Viktor Orbán, Regierungschef. Samosch kennt ihn seit Studententagen. Sie haben im selben Plattenbau gewohnt, wie er sagt. Schon 1986, 3 Jahre vor der Wende, hat ihm der junge Orbán prophezeit, er werde in die Politik gehen und das Land regieren. Was er heute mit 2/3 Mehrheit auf so umstrittene Weise tut, dass er regelmäßig mit den EU-Partnern in Konflikt gerät. Doch Miklós Samosch ist, wie viele in Ungarn, Orbán-Fan. Hier im Rußwurm hat Orbán seine spätere Frau zum ersten Rendezvous getroffen, sagt Samosch. Hierher kommt er immer noch ab und zu zum Frühstück, mischt sich mit seiner Entourage einfach unter die Gäste. Dieser Stammgast aus Budapest allerdings ist kein Orbán-Fan, wie er verrät. Er kommt einzig und allein wegen der Cremeschnitte. Und die hat ihm auch heute gut, ja wunderbar, geschmeckt.
Super. Nagyon finom.
Zu einer europäischen Metropole gehört auch jüdisches Leben. Wieder, darf man sagen. Denn jahrzehntelang war in Budapest die jüdische Kultur verschwunden. Während der deutschen Besetzung im Zweiten Weltkrieg sind auch in Ungarn Juden verfolgt und ermordet worden. Die meisten wurden nach Auschwitz deportiert. Und weil der Antisemitismus nicht nur ein Phänomen des Nationalsozialismus war, hat es lange gedauert, bis das jüdische Leben nach Budapest zurückgekehrt ist. Heute ist es eine weitere Touristenattraktion, denn der 7. Bezirk, Elisabethstadt, ist inzwischen ein jüdisches Viertel. Rund um die große Synagoge haben sich Restaurants und Läden entwickelt, die Budapest noch einmal ein anderes Gesicht verleihen. Carla Engelhardt hat sich dort umgesehen.
Zehn Männer und 2 Frauen beten gemeinsam, mit gebotenem Abstand, in den Räumen der Hauptsynagoge von Budapest. Rabbi Robert Fröhlich predigt über Noah, der nur reine Tiere rettet. Der rundliche kleine Mann mit Rauschebart, Brille und Kippa ist Oberrabbiner. Seine Gemeinde zählt rund 300 jüdische Familien. Nur ein kleiner Teil davon kommt regelmäßig ins Gebetshaus. Aber es werden mehr.
First of all, they come to the place, the great synagogue.
Vor allem kommen sie zum Ort, zur großen Synagoge, dem Symbol der Neologen, der aufgeschlossenen Juden Ungarns. Doch schnell finden sie eine 2. Familie hier. Sie kommen dann lange vor den Gottesdiensten, trinken Kaffee oder Tee, erzählen sich die neuesten Witze. Sie finden Freunde. Hier ist es wie bei den 3 Musketieren. Alle für einen und einer für alle.
Like the 3 Musketeers, one for all for one.
Die prachtvolle Synagoge ähnelt mit ihren Säulen eher einem griechischen Tempel als einem jüdischen Gotteshaus. Zum höchsten jüdischen Feiertag, dem Versöhnungstag Yom Kippur, versammeln sich fast 6.000 Juden aus aller Welt im jüdischen Viertel von Budapest. Täglich lassen sich hunderte Touristen durch die engen Gassen treiben, wo sich Holocaust-Gedenken und jüdisches Leben mischt. Gedenkstätten, leerstehende Synagogen, marode Jugendstilbauten neben frisch sanierten Gotteshäusern und Luxusapartments, Kneipen in Ruinen neben Edelrestaurants in mondänen Hofpassagen. Dazwischen teure Boutiquen, günstige einheimische Designerläden und Oblat Koscher Bold, ein Lebensmittelladen, der einzige, der nur koschere Produkte verkauft. András Oblat führt ihn. Hier gibt es alles, was es in einem anderen Laden auch gibt, außer Schweinefleisch und Wurst aus Schweinefleisch. Außerdem haben alle unsere Produkte das Gütesiegel vom Rabbi. An der Wand neben der Kasse hängen die Zertifikate. Die Unterschrift eines orthodoxen Rabbiners bestätigt, dass alles nach jüdischem Speisegesetz rein, also koscher ist. Das hat seinen Preis. Vor allem die Fleischprodukte sind 2 bis 3 Mal so teuer. Da steckt viel Handarbeit drin. Vieles kommt aus Israel. Eine Frau um die 60 steht unschlüssig vor der Fleischtheke. Sie ist zum ersten Mal bei Oblat. Ich führe einen jüdischen Haushalt, da mache ich keine Kompromisse. Bisher musste ich nach Wien fahren, um koscheres Essen zu kaufen. In Budapest ist das schwierig, die Auswahl ist nicht groß. Da muss man nach guten, koscheren Produkten regelrecht jagen. Endlich gibt es nun diesen Laden, aber sie haben auch keine koschere Pute. András Oblat kümmert sich um seine Kunden. Er wuselt zwischen den Regalen herum und hat alles im Blick. Es gibt Kunden, die kaufen koscher, weil sie einen jüdischen Haushalt führen. Andere suchen Produkte aus Israel. Christen kaufen bei mir Messwein und Laufkundschaft mal Cola oder Wasser. Aus der Nachbarschaft kommen die Leute selten. Sie denken wohl, koscher sei nur was für Juden. Im jüdischen Viertel von Budapest leben die Bewohner friedlich miteinander. Darüber ist Rabbi fröhlich froh.
I think that those people who cries against the Jews,
ich denke, dass die Leute, die gegen die Juden schreien, eine kleine Minderheit sind, wenn auch eine sehr laute. Aber die schweigende Mehrheit ist gegen diese Schreihälse und nicht gegen uns Juden. Das hoffe ich. Ich bin Optimist.
I hope so. Optimistic. Right side
of life. Natürlich gibt es auch Schattenseiten dieser Bilderbuchstadt. Budapest ist nicht nur die reiche Metropole, der Tourismusmagnet, die Stadt der Shoppingmeilen, Burgen und Herrschaftshäuser. Budapest ist auch eine Stadt im Osten, die die Armut über viele Jahrzehnte besser kannte als den Reichtum, der heute wieder das Stadtbild prägt. Plattenbauten sind immer noch zu finden, heruntergekommene Ecken, Außenbezirke, in die sich kein Tourist verirrt. Hier stößt man dann auch auf die Ciganjok, die ungarischen Roma. Sie sind die größte ethnische Minderheit des Landes, leiden unter Diskriminierung und Arbeitslosigkeit und sind auf dem Land meist in Ghettos abgeschoben. 90% von ihnen leben in großer Armut. Eine Roma-Designerin, Erika Varga, versucht daran etwas zu ändern. Ralf Borchardt hat sie besucht.
Erika Varga sitzt in einer großen Altbauwohnung in Budapest an einer ihrer Nähmaschinen. Sie bearbeitet den Stoff einer alten Roma-Tracht, grellbunte Blumenmotive auf gelbem Grund. Am Ende wird das wiederverwendete Teil aus einem früheren langen Roma-Rock kombiniert mit viel schlichtem Schwarz zu einem neuen kurzen Designkleid. Varga ist gelernte Goldschmiedin. Vor einigen Jahren stieg sie auf Mode um. Vor 5 Jahren kam ich auf die Idee, Romani Design zu starten, erzählt die 44-Jährige. Ich hatte schon immer 2 Leidenschaften, die traditionelle Kultur der Roma weiterzugeben und kreativ zu sein. Mit meiner Designlinie kann ich beides zusammenbringen, Kreativität und Roma-Kultur. Ich wollte immer eine Arbeit machen, die nicht nur für sich selbst steht, sagt sie, sondern auch für die Roma-Gemeinschaft gut ist. Und ich glaube, wenn es für die Roma-Gemeinde gut ist, ist es für die ganze Gesellschaft gut, weil beide Seiten lernen können, wie man gut zusammenleben kann. Sie mache ihre Kleider für Roma und Nicht-Roma-Frauen gleichermaßen, sagt Erika Varga. Tragen soll die Klamotten, wem sie gefallen, meint sie. Gleichzeitig spricht sie von einer gesellschaftlichen Mission, zu zeigen, dass man es aus der Armut heraus schaffen kann, ohne den Bezug zur Roma-Kultur zu verlieren. Erika Varga setzt das verdiente Geld zum Teil in Sozialprojekten ein, Kreativkursen für verarmte Kinder, Nähkursen für Roma-Frauen, die sie für zeitgemäßes Design zu begeistern versucht. Ihr Motto: Kleider als Botschaft ohne viele Worte. Als sie gerade wichtige traditionelle Roma-Motive, Münz- und Sonnenmotive zu erklären versucht, klingelt es und die nächste Kundin steht in der Tür. Die Wohnung im vierten Stock ist gleichzeitig Atelier und Verkaufsraum. Frauen aus Budapest und Touristinnen kommen hierher. Die meisten haben im Internet von Romani Design erfahren. Erika Varga ist an der Schwelle vom Geheimtipp zum Szene-Star. Jedenfalls läuft es gut genug, um von Schwester, Mutter und 3, 4 Mitarbeiterinnen unterstützt, eine Kollektion nach der anderen zu entwerfen. Ich würde schon sagen, dass ich erfolgreich bin, sagt sie, einerseits. Andererseits stehe ich noch ganz am Anfang, habe keinen Verkaufsraum für Laufpublikum, bin international noch so gut wie unbekannt. Ein gewisser Durchbruch ist die Tatsache, dass ich in Ungarn einen Brand, eine Marke geschaffen habe, langsam auch international via Internet, zumindest in Insiderkreisen, bekannt werde. Ich bin zum ersten Mal hier, sagt diese Kundin, Anfang 20, die sich gerade ein Kleid vom Bügel holt, um es anzuprobieren. Ich bin über die Facebook-Seite von Romani Design hierher gekommen. Die ist großartig, mit schönen Bildern. Die intensiven Farben, die Motive, vor allem die Rosenmotive, die ganze Idee, wirklich großartig. Umgerechnet 80 Euro kostet ein Kleid von Erika Varga im Schnitt, für Touristinnen aus dem Ausland günstig, für ungarische Kundinnen viel Geld. Erntet sie in der Roma-Community nicht auch Kritik dafür, Traditionen zu nutzen, um damit bei wohlhabenden Kundinnen Geld zu machen? Nein, solche Kritik habe ich noch nie gehört. Alles, was ich aus der Roma-Gemeinde höre, ist, dass sie stolz sind, dass ich eine Art Aushängeschild bin. Und ich versuche, über die Sozialprojekte etwas zurückzugeben. Erika Varga spricht mit ruhiger, überlegter Stimme, ohne Überschwang oder Selbstüberschätzung. Doch wenn sie durch ihre Räume führt, den Schmuck und ihre selbst entworfenen Kleider zeigt, wird klar, wie sehr sie für ihre Sache brennt. Wir bereiten uns gerade auf die America Fashion Days in Budapest vor, sagt sie. Diese Modeschau bringt uns dem internationalen Markt vielleicht ein Stück näher. In ihrer neuesten Kollektion bewegt sich Erika Varga erstmals weg vom Einarbeiten wiederverwendeter 30, 40, 50 Jahre alter Roma-Stoffe. Es dominieren von ihr selbst entwickelte farbige neue Motive auf schwarzem Grund. Und irgendwann, sagt sie zum Schluss mit einem Lächeln, kommt auch eine Männerkollektion. Aber Schritt für Schritt, erst mit Kleidern, Röcken, Oberteilen, Schals und Schmuck für Frauen noch mehr Erfolg. Dann sind die Männer dran.
Viele Klischees stehen für Budapest. Sissi und Franz, Donau und Lichterketten, Paprika und Puster. Bei aller Geschichte und Tradition ist Budapest aber auch eine junge Stadt, die immer ein Gespür dafür hatte, moderne Strömungen in das Straßenbild zu holen, angesagte Kneipen und Clubs, die den Staub der Ostblockzeiten erst aufgewirbelt und dann weggeblasen haben. So hat auf der Donau inzwischen das Partyschiff A38 Karriere gemacht. Vom abgehalfterten ukrainischen Frachtschiff zur hippen Kultlocation. Stefan Oschwart wirft einen Blick in den Schiffsbauch.
Jetzt gehen wir in den wichtigsten Teil des A38-Schiffs, den Konzertsaal, erklärt Chandor Kozlov, und er steigt die Metalltreppen hinab in den Bauch eines alten ukrainischen Lastkrans, der seit 2003 am Budapester Donauufer ankert. Jährlich finden hier mehr als 700 Konzerte statt, zählt Kozlov auf, der für die Öffentlichkeitsarbeit und die Sparte Jazz zuständig ist. Bis zu 850 Leute passen hier herein, sagt er. Und wir bieten alles, vom DJ bis zur Liveband. Hauptsache, das Programm ist bunt. Von Ska bis Rock, Von Balkan bis Jazz, von Pop bis Avantgarde. Nahezu täglich finden im Schiffsbauch Konzerte statt. Stadtführerin Béla Szobotkai empfiehlt jedem Budapest-Besucher das A38.
Das ist wahrscheinlich der beste Ort für Konzerte hier. Man ist auf der Donau, kann aufs Wasser gucken. Und die Musik ist immer gut.
Das A38 ist ein Schnittpunkt zwischen Ost und West und hier begegnet der Balkan Mitteleuropa. Budapest ist an einem interessanten Punkt in Europa, meint Sándor Kozlov. Ungarn hält sich immer für Mitteleuropa und wir sagen, der Balkan ist weiter südlich. Hier treffen diese beiden Welten aufeinander. Die westlichen Konzertmanager haben Budapest lange ausgelassen. Tourneen einer Band endeten in Wien. Jetzt kommen sie immer öfter nach Budapest und touren auch weiter südlich. Zagreb, Ljubljana, Belgrad, vielleicht auch Rumänien, Bulgarien bis Istanbul und dann zurück. Das A38 hat Budapest mit den Jahren auf diese Landkarte gesetzt. Das Schiff ist ein mehrdimensionales Spektakel auf 2000 Quadratmetern. Oben lockt ein erstklassiges Restaurant mit Donaublick und die Schiffe der Budapester Verkehrsbetriebe liegen direkt am Anbau des Schiffs an, einer kleinen Galerie mit Bullaugen einem Schiff nachempfunden. Das Ziel war, das Kulturangebot des Schiffs zu erweitern, sagt Kozlov, also nicht nur Konzerte und Musikprojekte anzubieten, sondern auch einen Ausstellungsraum, einen Kinosaal, damit wir ein multikultureller Mittelpunkt werden können. Multikulturell im doppelten Wortsinne, weltläufig und ein Ort für die verschiedenen Künste. Ein Forum für Alternativkultur, die unabhängig von staatlicher Unterstützung am Leben erhalten wird. Hier stellen wir seit 2010 vor allem ungarische, aber auch ausländische Künstler aus, sagt Kozlov. Etwa alle zwei Wochen wechseln die Ausstellungen. Das Publikum kommt vor allem abends, vor den Konzerten, aber es gibt auch Ausstellungseröffnungen und Finissagen. Dann kommen eine Menge Leute und wir können diesen Raum auch als Kino nutzen. Wir haben etwa am Titanic teilgenommen, einem unabhängigen Filmfestival, und hier fand der Filmmusikblock statt. Und dann führt mich Sándor Kozlov ins Allerheiligste. Das bleibt sonst den Musikern vorbehalten. Unten im ehemaligen Maschinenraum wartet echte Industrieatmosphäre der 60er Jahre. Das hier ist die sogenannte Backstage-Zone. Hier bereiten sich die Bands vor, erzählt Sándor Kozlov. Das ist der authentischste Teil des Schiffs, denn vieles aus den 60er Jahren ist erhalten. Man sieht hier den Maschinenraum und das Schaltpult. Da kann man sogar noch die alten kyrillischen Buchstaben lesen. Wir benutzen das manchmal für Aftershow-Partys. Hier ist eine Bar für die Verpflegung der Musiker. Hier werden auch viele der Interviews mit den Künstlern gedreht und zusammen mit den Konzertmitschnitten in einem eigenen Studio oberhalb der Retro-Lounge aufbereitet. Die Clips werden im staatlichen Fernsehen gesendet, Werbung für das A38 und für junge ungarische Bands. Eine Win-Win-Situation. Wir versuchen, jungen ungarischen Bands ein Forum zu bieten, sagt Kozlov, mit Talentworkshops etwa, oder wir lassen sie als ungarische Vorband von größeren Gruppen auftreten. So versuchen wir, sie bekannter zu machen, etwa die Jazzsängerin Veronika Horcha. Und was man nicht vergessen darf, wir übertragen jedes Konzert im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das heißt, nicht nur das Publikum hier sieht sie, sondern nach einer Weile können auch andere das Konzert sehen. Damit werden die Künstler noch bekannter. In der Budapester Szene füllt das A38 eine Lücke, denn in die meisten anderen Clubs in der ungarischen Hauptstadt passen höchstens 200 Besucher. In den alten Schiffsbauch, wo früher Kiesel transportiert wurden, passen viermal so viele Fans und denen gefällt es hier sehr.
Ich komme jede Woche hierher. Es ist toll hier. Ich liebe es.
Als Ungarn sind wir sehr stolz auf das A38.
Das war das Budapest-Magazin mit Beiträgen von Harriet Ferranzi, Carla Engelhardt, Ralf Borchert und Stefan Oschwart. Am Mikrofon war Anke May.